Wir feiern diesen Gottesdienst mit diesem Wochenspruch der vor der uns liegende Woche. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das glauben wir. Deshalb stehen wir hier auf der Bühne. Das wollen wir weiter sagen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und gleichzeitig müssen wir es uns immer wieder selber sagen. Wir sind immer wieder angefochten, zweifelt, sind niedergeschlagen. Und dann sagen wir es uns selber, hallo, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Weil hinter diesem Glaube nicht irgendetwas steht, sondern da steht Jesus und der allmächtige Gott dahinter. Wir beten gemeinsam Psalm 36 oder Worte aus Psalm 36, wie Sie es in Ihrem Liedblatt findet. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer dann und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
O Herr, du Quelle des Lebens, zu dir kommen wir und bei dir wollen wir Lebenswasser schöpfen. Bei dir wollen wir unseren Durst stillen. So vieles war auch diese Woche wieder. Vieles, das super schön war, wo wir uns satt trinken konnten, wo wir uns in deiner Gnade baden konnten. Danke, Herr. Da war aber auch das andere. Fehler und Versagen, böse Worte, Verletzungen, Sünde. Auch das bringen wir vor dich und wollen es abwaschen bei dir, der Quelle des Lebens. Es heißt, in deinem Lichte sehen wir das Licht. So bitten wir dich, öffne uns die Augen. Lass uns in Freud und Leid die Dinge in deinem Licht sehen. Schenk uns den Glauben, das Vertrauen in dich. Du bist der Nothelfer, der allein retten kann. Sprich du in diesem Gottesdienst mit uns. Rüste uns zu für all das, was nun in der neuen Woche vor uns liegt. Amen. Und in der Stille bringen wir jetzt vor Gott, was uns gerade besonders bewegt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung steht im Hebräer 11, die Verse 1 bis 12 und ist überschrieben mit der Glaubensweg im Alten Bund. Es geht also um Glaubensväter im Alten Bund. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. In solchem Glauben haben die Alten Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst für seine Gaben Zeugnis gab und durch den Glauben redet er noch, wie wohl er gestorben ist. Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sähe und ward nicht mehr gefunden, darum, dass ihn Gott wegnahm. Denn vor seiner Wegnahme hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zur Rettung seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Und durch seinen Glauben sprach er der Welt ihr Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, als er berufen ward, auszugehen in ein Land, das er erben sollte. Und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Gast gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, dem Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward über die Zeit ihres Alters hinaus, denn sie achtete den treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, wiewohl er erstorbenen Leibes war, viele geboren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meeres, der unzählig ist.
Schönen guten Morgen. Ich habe vorhin gerade zu meiner Frau gesagt, das macht schon was her, wenn man ein bisschen größer ist. Finde ich toll. Und ich bin halt ein bisschen kleiner. Ist halt so. So. Das Thema heute Morgen, es geht auch ohne große Worte, aber nicht ohne Glauben. Wir leben in einer Welt mehr und mehr, und es ist ja so, durch die ganzen Medien und, das sind Worte inflationär. Wir hören ständig irgendwas Neues und werden ständig bombardiert mit irgendwas. Und ich höre Leute dann, die sagen, Mensch, ey, ich habe heute Morgen die Predigt gehört, heute Nachmittag haue ich mir noch 5 Predigten über Sermon Online rein und das hättest du auch mal hören sollen und das hättest du auch mal hören sollen und das hättest du auch mal hören sollen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das für manche ein Begriff. Es gab einen lieben Freund von mir, der jetzt schon beim Herrn Jesus ist, der hieß Hans-Peter Reuer. Und der Hans-Peter Reuer, der war ein Leiter von den Fackelträgern in Österreich. Und da habe ich mal jemanden getroffen auf so einen Vortrag und der jemand sagte mir, ich höre jeden Tag, wenn ich in der Badewanne liege, eine Predigt vom Hans-Peter Reuer. Und seine Frau guckt mich an und sagt, aber es hat bis jetzt noch nichts geholfen. Und dann habe ich nach Hans-Peter dann mal getroffen, ein paar Wochen später, und sagte Hans-Peter, mittlerweile bist du schon zum Badewannenprediger verkommen. Ja, man sagte, da kann ich mich so entspannen, wenn ich das höre und so in der Badewanne. Spannend. Es geht auch ohne große Worte, aber nicht ohne Glauben. Und darum geht es letztendlich im Evangelium. Es geht letztendlich nur um Glauben, es geht nicht um große Worte. Glaube, der sich dann letztendlich auch ausdrückt und der einen Ausdruck findet. Aber zuallererst seinen Ausdruck findet im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Martin Luther sagte, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Ich lese es nochmal. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig, voll Lust zu Gott und anderen Geschöpfen. Und das ist sowas, so wunderbar treffend beschrieben. Sie macht fröhlich diese Zuversicht, fröhlich, weil da kommt noch was. Fröhlich, und die macht Lust, Lust auf Gott selbst, dieser Glaube. Und Lust zu anderen Menschen. Weil das Wesen Gottes ist ja immer hingewandt zu seiner Schöpfung, immer. Und es wird nirgendwo so deutlich als eben in Jesus Christus. Es wird nirgendwo so deutlich als eben in der Botschaft vom Kreuz. Das ist keine schreckliche Botschaft. Es ist eigentlich eine lustvolle Botschaft. Das Kreuz sagt uns, Gott hat Lust nach uns. Dietrich Bonhoeffer sagte, dass die Liebe Gottes, das Kreuz Gottes zu erkennen, das Kreuz Jesu zu erkennen, als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die größte Klugheit. Das zu erkennen, wenn ich das erkennen darf, was da wirklich geschehen ist. Und dieser Glaube, von dem heute Morgen auch im Wochenspruch die Rede ist, ich möchte uns den Zusammenhang nochmal lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, und ich möchte uns die Verse 1 bis 5 lesen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der Johannes, der Apostel Johannes, der lange mit Jesus unterwegs war, für ihn ist es so wichtig geworden, das einfach nochmal deutlich zu machen. Wenn wir diesen Johannesbrief lesen würden, der 5 Kapitel hat, wird sich lohnen, den mal zu lesen. Letztendlich dreht sich bei dem Johannes immer wieder alles ums Gleiche. Er war so ergriffen davon, von dieser Liebe, die Jesus zu geben vermag. Er war so ergriffen davon, dass diese Liebe sogar fähig ist, Menschen, die total unterschiedlich sind, die sonst nie eigentlich miteinander wirklich unterwegs sein werden, zusammenzufügen und zusammenzuhalten und miteinander erwartungsvolle, frohvolle, lustvolle, auf Gott lustvolle Menschen werden zu lassen. Das hat ihn fasziniert, den Johannes. Denn Johannes hat es fasziniert, dieses Wesen von Jesus Christus, das sein eigenes Leben so verändert hat. In Johannes hat es fasziniert, dass er sagt, letztendlich die Gebote Gottes sind nicht schwer. Und wenn wir das so lesen und vielleicht manche von uns sich mit Geboten auseinandersetzen, dann sagen wir, oh, ich weiß gar nicht, was der meint, der Johannes. Also wenn ich nur versuche, eines der 10 Gebote mal für eine Woche mal zu erfüllen, dann ist das schon eine Plage. Und dann sagt er, die Gebote Gottes sind nicht schwer. Das Interessante ist, dass uns vielleicht ein bisschen eine Auflösung geben kann in den Evangelium. Im Evangelium Matthäus Kapitel 17, Vers 5 steht, dass Gott der Herr spricht und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Mit anderen Worten, auf den vertraut. Und aus diesem Vertrauen heraus, was die Bibel, was wir als Glauben nennen, dieses feste Vertrauen, Vertrauen kann nur entstehen, wenn ich jemanden wirklich kennenlerne. Vertrauen entsteht im Erkennen von jemand anderem. Die Bibel gebraucht dieses Wort im Alten Testament oft, dieses Wort erkennen. bedeutet im Alten Testament, dass ein Mann seine Frau erkennt, dass er mit ihr innigste Gemeinschaft hat. Das ist dieses Wort, innigste Gemeinschaft. Tiefste Gemeinschaft. Und aus dem heraus erwächst was ganz was Neues. Da erwächst das, was wir im Hebräerbrief gehört haben. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Dass da wirklich was kommt. Eine tiefe Erwartung auch, diese Glaube, von dem die Bibel spricht, der durch das Vertrauen in Jesus Christus geweckt wird, durch die Neugeburt durch den Heiligen Geist, das hat eine feste Zuversicht, eine freudige Erwartung, trotz aller Schwere, die das Leben auch mit sich bringt. Und das Leben ist, es ist so ein Spruch, der mir mal eingefallen ist, als ich den Prediger gelesen habe, den ganzen Prediger durch, dachte ich, es läbe ist, wie es läbe ist. Ja, das ist mein bestes Schwäbisch, das ich ausgepackt habe. Aber das Leben ist, wie es Leben ist. Zu dem Punkt kam selbst dieser große Mann, dieser Prediger, der das schrieb. Es geht den Gottlosen wie den Gläubigen. Sie fahren alle dahin, sagt er. Und dieses Buch der Prediger kennt aber eine Antwort und sagt, die Summe allen letztendlich ist, fürchte Gott, hab ihn im Zentrum und halte seine Gebote. Und aus dem heraus, aus diesem Glauben, aus diesem Vertrauen in diesen lebendigen Gott, da kommt eine Erwartung. Und wenn hier steht, dass Belohnung kommt, letztendlich ist diese Erwartung auf diese Belohnung, ich werde vor ihm stehen und ich werde ihn sehen, wie er wirklich ist und wir werden ihm gleich sein, wird der Apostel Johannes schreiben. Wir werden eines Tages vor Jesus stehen und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist und wir werden ihm gleich sein. In einer Welt, in der es dann keine Tränen, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. In einer Welt, in der es keine Lügen mehr gibt. Vorschnelle Versprechungen. In einer Welt, in der es keine Enttäuschungen mehr gibt. Und kein Tod wird mehr herrschen. Dieser letzte Stachel. In einer Welt, in der uns die Bibel berichtet, der Gott selbst alle Tränen abwischen wird. Das ist eigentlich letztendlich diese Belohnung, auf das lebe ich zu, auf diese Erwartung. Das ist meine Erwartung. Und die hat viele Menschen weite Wege gehen lassen in diese Welt hinein, um anderen Menschen das nicht vorzuenthalten. Diese freudige Erwartung, dass da noch was kommt, dass der Mensch nicht einfach nur so dem Schicksal ausgeliefert ist. Der Willkür des Lebens. Und so fühlen sich ja manche Menschen auch in unserer Gesellschaft. Der Willkür des Lebens, der Willkür der Großen, der Willkür von denen, die Spott mit mir treiben möchten. Aber die Bibel sagt uns auch, es ist nur eine einzige Möglichkeit, darüber Sieg zu erreichen, und das ist dieser Glaube in Jesus Christus. Die Bibel beschreibt diesen Glauben und sagt uns deutlich, wie der aussieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, ein überwältigt werden, ein überwältigt sein, dieses Vertrauen von einer unsichtbaren Wirklichkeit. Mir passiert es schon manches Mal, dass ich so in Süddeutschland ist es ja so, ne, dass man schon Grüß Gott sagt. Manchen Leuten gefällt es richtig, wenn wir mal, wir haben eine Freundin, die lebt in Serbien und die arbeitet für so einen Callcenter und hat für eine deutsche Firma. Und ich sage, das ist unglaublich, Heinz und Ute, was da die Deutschen, was das für ein unfreundliches Volk sein kann. Wenn die ihr Zelt nicht bekommen und ihre Schuhe, die sie sich bestellt haben, dann fallen die über dich her und du kannst eigentlich gar nichts machen. Ne? Aber dann fallen so Worte wie, ich verklag sie und sie werden schon noch sehen. Und so, dass man mal seine Wut rauslassen kann, weil ich kann sie nicht an Zalando, ne? Und Amazon, sondern das muss ich dann an dem armen kleinen Wicht, der irgendwo am Telefon sitzt. Und sie hat manchmal 96 solche Anrufe am Tag. Also 96 Mal muss sie sich anhören, was sie für eine Niete ist als Mensch. Wie dumm das ist, dass das Zelt nicht pünktlich ankommt zum Urlaub, den wir jetzt antreten möchten. Und. Und dann sagt sie, das Spannende ist, wenn manchmal Leute anrufen und die sagen, das Erste, was sie sagen, ist, grüß Gott. Und dann merkt sie, die sind irgendwie anders. Spannend. Aber ich erlebe es auch schon manchmal hier mittlerweile in unserer Gesellschaft, wenn man sagt, grüß Gott, habe ich auch schon mehr und mehr Leute erlebt, die sagen, machen Sie das, wenn Sie ihn sehen. Also mit anderen Worten, pa, wer weiß. Und deswegen sagt die Bibel hier, das ist eine feste Zuversicht, ein Überwältigtsein von einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und wenn man das jetzt ein bisschen in ein Bild fassen möchte, diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes, dann kann man es in dem Bild von Jesus Christus, dass diese unsichtbare Wirklichkeit, die gnädig ist und wahrhaftig ist, in Jesus Christus Mensch geworden ist, zugeneigt zu den Menschen. Und von dem spricht der Hebräerbriefschreiber, wenn er sagt, das ist der Glaube, das ist diese feste Zuversicht. Überwältigt. Überwältigt von dem, was am Kreuz von Golgatha wirklich geschehen ist. Und ich möchte ehrlich sein, manches Mal fehlt mir das auch, dieses Überwältigtsein. Das wird dann fast zu so einer Floskel. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Kann ein großes Wort sein. Und ich muss das selbst manchmal sagen, was wir im Neuen Testament finden. Herr, ich glaube, aber hilf meinen Unglauben. Mach mir die Augen wieder auf. Mach mir die Augen wieder auf. Wenn du es nicht wirkst durch deinen Heiligen Geist, dann kann ich das nicht glauben. Ich kann davon auch nicht ergriffen sein. Wir können noch so viele tolle Worte machen, so große Worte machen. Und so große Worte lesen und hören über diese Tatsache, aber wenn der Geist Gottes in unserem Herzen nicht dieses Wunder wirkt, dieses feste Vertrauen. Auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Auf diese Tatsache, biblische Tatsache, Glaubenstatsache, dass er nicht in den Träumen seiner Jünger auferstanden ist, in der Vorstellung seiner Jünger, in den Wünschen seiner Jünger, sondern dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist, Jesus Christus, und sagen kann, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Und da braucht es nicht große Worte. Und große Worte bringen es auch nicht. Da braucht es diesen Glauben an diesen großen Gott. Und diesen Glauben kann nur dieser Gott selbst wirken. Und dieser Glaube, sagt der Johannes, der ist so mächtig, dass er wirklich, wie wir es schon in den Eingangsworten hörten, ein Siegesglaube ist. Der wurde an Menschen zuerst mal geschrieben, die durch Verfolgung gegangen sind dann später. Und das ist schon brutal, wenn man Geschwister in Jesus trifft, die brutalste Verfolgungen erlitten haben, gequält wurden. Nur diesen Namen abzusagen, ihr Lieben, nur diesen Namen abzusagen. Und es hat mich mal dazu geführt, zu der Aussage, wir leben in der westlichen Welt, wir leben in einer Welt, ich überspitze es jetzt vielleicht ein bisschen, aber so kommt es mir manchmal vor, in der wir kompromisslos die Kompromisse suchen. Kompromisslos die Kompromisse, damit wir irgendwie durchs Leben kommen. Und dann treffe ich manchmal Menschen, die kompromisslos die Herrlichkeit von Jesus suchen. Die so ergriffen sind von dieser tiefen Wahrheit in Jesus. Dass da eine unsichtbare Wirklichkeit sich mir offenbart hat, die unsichtbare Wirklichkeit, es gibt diesen einen wahren, treuen Gott, der mir ein Vater sein möchte. Aber der mir ein Vater nur werden kann in dem Glauben an Jesus Christus. Von dem schreibt auch der Johannes. Weil er sagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Retter, der ist aus Gott geboren. Das kann man nicht einfach so glauben. Man kann es nachreden, das kann man, ja. Solange, bis man es selber glaubt, sagt man ja manchmal so, ne? Aber hier geht es um was anderes, um was Tieferes. Diese tiefe Herzensüberzeugung, was mir niemand mehr nehmen kann. Ich durfte das an dem Seniorennachmittag so deutlich machen und ich möchte dieses Bild nochmal benutzen von der Oma von meiner Frau. Die Oma, die lange Zeit blind war, die keine großen Worte gebraucht hat im Leben, wenn man es so getroffen hat. Die ein liebevoller Mensch war. Und als es ans Sterben ging, dann die Oma in ihrem Bett lag und ihren Kopf zu mir gedreht hat und plötzlich sagte, Heinz, was meinst du? Wird mich der Heiland annehmen? Wir waren völlig überrascht, dass diese Frage kommt. Und dann konnte ich es sagen, du Oma Müller, wenn da mal ein Tag war in deinem Leben, in dem du den Heiland Jesus dein Leben übergeben hast, überlassen hast, mit all deiner Schuld, mit all deinem Versagen und sein Blut für dich in Anspruch genommen hast, dann sehe ich da kein Problem drin. Und dann hat sie ihren Kopf weggedreht und Freudentränen sind ihr über die Wange gekullert. Und dann sagte sie, dann kann ich in Frieden heimgehen. Dann kann ich in Frieden heimgehen. Das ist was anderes als, naja, dann können wir sterben jetzt. Das geht so mit mir mit. Es war eine Frau, die hat nicht viele Worte gemacht im Leben. Aber ihr ganzes Leben war ein Ausdruck, wenn ich jetzt zurückblicke, von diesem tiefen Vertrauen auf einen lebendigen Gott. Auf diesen Messias, auf diesen Christus, der wirklich rettet. Und von dem sagt dann der Johannes, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also der Glaube, das Überwältigtwerden von dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Jesus Christus ist nicht der Gründer der christlichen Religion, der Erfinder von Ostern und Weihnachten, vom Weihnachtsmann und vom Osterhasen. Jesus Christus ist nicht nur eine Figur der religiösen Welt. Nee, Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. Gott selbst. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagen die Apostel in Johannes Evangelium. Eine Herrlichkeit vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist Jesus Christus. Und wer anders als der, der die Welt geschaffen hat, könnte sie überwinden. Er steht über allem, weil Jesus auch der ist, der über allen Mächten und Gewalten steht, die sichtbar und die unsichtbar sind. Und es ist so. Er steht drüber. Und er bestimmt, er setzt Könige ein und er setzt Könige auch wieder ab. Und das ist ja manchmal das, was wir nicht verstehen, weil wir würden ja ganz andere, zum Beispiel Politiker wählen, ne? Wenn wir hier so sitzen, wir würden, jeder würde irgendwas, ne, vielleicht nicht jeder, aber wir würden hier vielleicht 3, 4, 5 verschiedene Bundeskanzlerinnen oder Kanzler haben. Und dann tut's doch gut, wenn ich wissen darf, auch über diese Regierung steht Jesus. Und in dieser Welt zu leben, mit dieser tiefen Auffassung, Jesus regiert und Jesus siegt. Und Jesus ist Sieger. Weil der den Tod überwunden hat, der würde wohl auch noch fertig werden mit dem, was wir in Händen haben können. Und das ist dieser tiefe Glaube, von dem der Johannes spricht. Dieser Glaube, der aus Gott geboren wird, dieses feste Vertrauen, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias, Jesus. Dieser Glaube, der diese Liebe zum lebendigen Gott, diese Lust zum lebendigen Gott weckt. Diese Lust zu dem, was dieser lebendige Gott geschaffen hat. Ich finde es oft spannend, wenn man überlegt, dass man Menschen, die mit Jesus Christus leben, dass man die auffordern muss, barmherzig zu sein. Letztendlich sagt dieser Glaube aus, der kommt ja aus der Barmherzigkeit des Vaters, der sich erbarmt über seine verlorene Schöpfung. Wie anders sollte dann mein Leben eigentlich sein, als von Barmherzigkeit geprägt? Wenn er mit mir barmherzig ist, warum soll er dann nicht auch mit all den anderen barmherzig sein? Das ist, was Martin Luther so zum Ausdruck brachte. Dieser Glaube, der wirkt auch das Halten, das Festhalten am Wort Gottes. Das Festhalten, sagte Johannes, an seinen guten Werten. Das Festhalten an seiner Wahrheit. Das wirkt auch dieser Glaube. Das schwimmt ja auch mehr und mehr dahin in unsere Gesellschaft. Das ist ja mehr so, ist auch, es ist ja nichts Neues unter der Sonne. Es sagt schon sogar der Psalmist, der Gottlose, der hat Erfolg und der versucht, ehrlich und aufrichtig und mit Gott zu leben, das scheint einfach nicht mehr zu klappen. Und es kann schon dazu führen, auch in der Berufswelt, ihr Lieben, in der Schule, sonst wo im Leben, kann das schon mal da passieren, dass man dann in das Fahrwasser hineingerät. Ja, das stimmt schon, das Wort Gottes sagt. Aber wenn wir das jetzt immer so tun würden, was Gottes Wort sagt, dann würden wir zu gar nichts kommen. Da müssen wir schon mal ein bisschen nachhelfen. Schließlich hat uns ja Gott auch unseren Verstand gegeben. Schauen wir mal die Welt an, die so sehr vom Verstand des Menschen geprägt ist. Ist eigentlich unverständlich. Wenn es wirklich so ist, dann ist es ja auch eigentlich unverständlich, dass es in dieser Welt so aussieht, wie es aussieht. Dass es immer das Gleiche ist in dieser Welt. Bismarck, der Vater so des Sozialgesetzgebers in Deutschland, der hat einen Studienauftrag gegeben bei einem Professor der Soziologie in der Schweiz. Ruhländer hieß dieser Mann. Und Bismarck wollte von diesem Professor der Soziologie wissen, an was sind die Weltreiche kaputt gegangen. Er wollte jetzt nicht so eine typische christliche Studie haben an der Unmoral, sondern er wollte wissen, da gibt's doch bestimmt verschiedene Schritte. Und dieser Ruhländer, der hat 4 verschiedene Weltreiche, die untergegangen sind mittlerweile, studiert. Und er hat 5 oder 6 Punkte herausgenommen, die überall gleich waren. Der erste war immer, dass das Kapital sich auf einige wenige gesammelt hat. Also ist nichts Neues heute. Spannend. Das zweite, Landflucht. Landwirtschaft hat keinen Wert mehr gehabt. Die Leute haben das Land verlassen. Die jungen Leute sagen ja auch, wenn ich studiert habe, was will ich dann hier? Kann ich nur, okay, ich habe Mathematik studiert, kann ich raus im Wald und kann die Bäume zählen? Und vielleicht auch nicht schlecht. Und dann noch ein paar Schritte. Also es ist immer das Gleiche. Aber der drüber steht, ist der lebendige Gott. Und es wird immer das Gleiche sein. Die an seinem Wort festhalten dürfen. Die seiner Wahrheit vertrauen dürfen. Es werden die Menschen sein, die Hoffnung in diese Welt hineintragen, die diese Welt gar nicht kennt. Und es ist immer wieder das gleiche Zeugnis. Ich war schon in Ländern gewesen, in denen Christen fürchterlichst verfolgt wurden. Und ich habe schon Menschen getroffen, die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, die waren selbst Verfolger. Und die kamen zum Glauben, weil die merkten, in dem Leben der Menschen, denen ich nur Böses tue, da ist so eine Hoffnung, da ist so ein Leben, da ist so eine Zuversicht, das ich gar nicht kenne. Und jetzt frage ich mal diese Person, die ich immer quäle, woher kommt eigentlich diese Zuversicht? Woher kommt es, dass sie nie zurückschlagen? Woher kommt es, dass sie, die sie in einer korrupten Gesellschaft leben, nicht selbst so sind und lieber Nachteile in Kauf nehmen? Und dann konnten solche Menschen dann Zeugnis geben. Das kommt davon, von diesem Glauben, dass diese Welt nicht alles ist. Das kommt davon, von dieser festen, tiefen Überzeugung, von dieser freudigen Erwartung, dass ich eines Tages in der Gegenwart von Jesus stehen werde. In seiner neuen Welt. Und weil ich diese freudige Erwartung habe, möchte ich diese freudige Erwartung niemanden vorenthalten. Niemanden. Das soll jeder wissen. Dass es wirklich Veränderung gibt, dass es sie gibt, auch über das, was unser Leben manchmal zerstört. Es gibt Sieg über Unversöhnlichkeit. In Familien, die sich zerstritten haben wegen dem Erbe. Und es ist nichts Neues. Die jahrzehntelang nicht mehr miteinander sprechen. Soll es geben. Selbst im guten Ländle. Bitterkeit. Und plötzlich kommt da Versöhnung rein. Plötzlich sitzen wir wieder miteinander an einem Tisch. Plötzlich sagen wir, Mensch, was haben wir uns nur selbst angetan, die letzten Jahre, in die wir uns die Freude vorenthalten haben. Wegen ein Stückle, wegen ein paar Euro, haben wir alles aufs Spiel gesetzt. Jesus, der Überwinder ist, von Zorn und Bitterkeit. Jesus, der Überwinder ist, des Todes. Wie sollte der nicht der Überwinder sein? Von all diesen Dingen, von diesen Stolpersteinen, die in unserem täglichen Leben so herumliegen. Aber nochmal zum Schluss. Es nützt nichts, wenn ich viele Worte darüber höre. Sondern es nützt nur was, wenn ich das erkennen darf. Wenn mir die Augen aufgemacht werden durch den Geist Gottes. Und da möchte ich schließen mit der kleinen Geschichte, die ich las in einem Büchle »So groß ist Gott«. Von der Patricia St. John. Lohnt sich. 52 Geschichten über Gott. Schön zu lesen. Und sie berichtet darin von einem Mann, der in Kanada unterwegs war und der in Kanada unter den Indianerstämmen das Evangelium weitergeben wollte. Und dieser Mann schlief mal in so einem kleinen Hotel nachts. Der Hotelier war ein bekennender Christ und er lud diesen Mann ein, am nächsten Morgen eine Andacht zu halten für alle Mitarbeiter und Gäste in diesem Haus. Und es hat er auch gemacht. Und dann sah er aber, dass eine Mitarbeiterin außen vor gelassen wurde. Die kam von einem Indianerstamm. Darf man heute nicht mehr sagen, ne? Aber ich sag's halt, weil es in dem Buch steht. Und der Hotelier sagte, es soll jeder dabei sein, aber diese Frau nicht. Diese Frau hat so eine schlechte Aura und die guckt immer so bitter und so enttäuscht und so traurig. Ah. Und dieser Mann sagte, wenn diese Frau nicht dabei sein darf, dann halte ich keine Andacht. Also gut, die Frau darf dabei sein. Die Frau stand am Türrahmen und hörte zu. Und alle anderen sagten, ah, das war wieder eine tolle Andacht, schön war es gewesen, gell? Das hätte man mein Nachbar hören sollen. Aber diese Frau kam auf den Mann zu und sagte, ich bin eine einfache Frau, ich kann nicht lesen und schreiben. Aber ich würde gern mehr wissen von diesem Gott. Können Sie mir irgendwas lehren, was ich mir behalten kann? Und ich würde den Gott gerne kennenlernen. Und dieser Mann sagte zu ihr, ich fahre jetzt weg, aber ich komme wieder. Und solange wie ich unterwegs bin, beten Sie jeden Tag dieses Gebet zu diesem Gott. Zeige mir, wer ich bin. Und als er dann später wieder kam in dieses Hotel, sagte der Hotelier zu ihm, was haben Sie mit der Frau gemacht? Die weint ja nur noch. Und er fragte dann diese Frau, warum sie denn weint. Und dann sagte diese Frau, ich bete dieses Gebet, das Sie sagen, zu Gott. Und da wird mir so deutlich, wie verloren ich bin, wie verdorben mein Herz ist, wie verlogen ich bin, wie bockig ich bin, wie zornig ich bin, wie ungläubig ich bin. Und es macht mich traurig. Und dann sagte der Mann, und ab jetzt beten Sie nur noch, zeige mir, wer du bist. Jesus, zeige mir, wer du bist. Und Jahre später wurde dieser Mann eingeladen in diese Region. Da ist eine christliche Gemeinde entstanden. Da war ein Fest für das Gemeindehaus. Und dieser Mann kam dahin und hat sich gewundert, dass es sehr lebendig ist dort. Und dann hat er dann mit einem dieser Gemeindeleiter geredet und fragte, wie ist denn diese Gemeinde so entstanden in dieser Gegend? Und dieser Gemeindeleiter sagte, das ist durch dieses Ehepaar. Und dann hatte ihm das Ehepaar fest vorgestellt und dem Mann ging es wie mir. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Ne? Und die Frau merkte das, der kennt uns nicht mehr so richtig. Und hat sie nur gesagt zu ihm, zeige mir, wer du bist. Und sie sagte dann ihm, das hat mein Leben so verändert, als Jesus mir die Augen aufgemacht hat und mir wirklich gezeigt hat, wer er ist. Als er mich überwältigt hat, überführt hat von einer unsichtbaren Wirklichkeit. Dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich Herr ist, dass er wirklich der gute Hirte ist, dass er wirklich der Sinn, der Sieger ist über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Und dass es so eine wunderbare Hoffnung ist. Und das hat das Leben dieser Frau verändert. Und von dem spricht der Johannes, der Überwinder, der alles überwindet. Wenn uns deutlich wird, was da für ein Schatz wirklich uns gegeben wurde, mit dem Kreuz, nicht bloß ein Symbol, sondern was am Kreuz geschehen ist. Das Leben, das da draus fließen kann. Die Hoffnung, die Vergebung, der Frieden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ohne große Worte geht's auch, aber nicht ohne Glauben an diesen einen wahren, großen, allmächtigen Gott in Jesus Christus. Und wir dürfen bitten, wecke diesen Glauben in meinem Herzen. Öffne mir die Augen. Amen. Wir wollen miteinander ein Lied singen. Dieser Glaube verändert ganze Gesellschaften und es ist so. Dieser Glaube verändert die Welt, verändert meine kleine eigene Welt. Das Lied macht mir immer so richtig Lust. Das macht mir so Freude. Das ist so eine Zusage, dass ich das glauben darf. Was für ein Riesengeschenk. Wie schade für so viele Menschen in dieser Welt, die es nicht glauben können. Oder es vielleicht auch noch nie gehört haben. Oder die immer das Angebot haben und sich nie drauf einlassen. Wie schade. Und so ist heute Sonntagmorgen auch die Möglichkeit. In einer ganz simplen Art, ohne große Worte, zu sagen, Jesus, ich wollte so gern an deinen Namen glauben. Ich wollte so gern an diese Kraft der Auferstehung glauben. An deine Wahrheit. Und für diejenigen, die es glauben dürfen, Jesus, was ist das für ein großes Geschenk, dass ich das glauben darf? Und lass mich es nie vergessen, dass es ein Geschenk ist. Mein Geschenk gebe ich gerne weiter. Aber das, was ich mir selbst erarbeitet habe, das behalte ich gern für mich. Ich denke, für angebracht, wir saßen jetzt etliche Zeit. Ich möchte noch gerne mit uns beten und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Lieber Vater, treuer Gott, in Jesu Namen möchte ich dich preisen. Preisen über dem, was geschah am Kreuz von Golgatha. Preisen drüber über dem, dass Jesus wirklich der Sieger ist, über Hölle, Tod und Teufel. Dass Jesus Christus tatsächlich Herr, Gott und König ist. Dass Jesus Christus regiert über allen Mächten dieser Welt, auch über dem, was uns manchmal so bedrückt, so niederdrückt, was uns Furcht einflößt, manchmal den nächsten Schritt im Leben zu tun. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir bitten dürfen für diese Welt, für unser eigenes Leben, dass du in uns wirklich diesen Glauben stärkst, in unserem Herzen diesen Ruf laut werden lässt, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Öffne mir die Augen, schenk mir dieses Überwältigtsein von einer unsichtbaren Wirklichkeit, von deiner Welt, von deinem Friedensreich. Überwältigt sein von deiner Auferstehungskraft, staunend über deine Liebe zu uns Menschen, dass du uns nicht in der Dunkelheit gelassen hast, sondern uns wirklich dieses Licht der Welt geworden bist. Und jeden, der diesem Licht nachfolgen darf, das zusprichst, dass du nicht in der Finsternis wandeln musst, umherlaufen musst, umherirren musst, sondern die Sicherheit haben darfst, auf dem Weg zu gehen, der Jesus selbst ist. Herr Jesus Christus, wir befehlen dir unsere Politiker an, die augenscheinlich händeringend danach ringen, irgendwie Klarheit zu finden für all das, was wirklich dran ist. Wir bitten, erbarme dich, Herr. Schenk eine tiefe Sehnsucht nach dir selbst, nach der Quelle aller Weisheit und Wahrheit. Wir befehlen dir die Menschen an in dieser Gemeinde hier, Herr Jesus, Menschen, die trauern, Menschen, die sich fürchten vor dem nächsten Schritt im Leben, was wird auch immer jetzt noch kommen. Herr, dass du ihnen begegnest, wie nur du, der gute Hirte, den Menschen begegnen kannst und dich erbarmst und Frieden und Zuversicht schenkst und Leben schenkst und Glauben wirkst, Versöhnung wirkst unter denen, die jetzt gerade darunter leiden, dass keine Versöhnung herrscht in den Familien. Herr Jesus, wir bitten dich für diese Welt, in der wir leben, dieses Durcheinander, diese Kriege, die sind, die über uns hinwegrollen und die manchmal uns fast sogar stumpf abstumpfen lassen, dieses Leid. Ich möchte dich bitten für unsere Geschwister in diesen Ländern, die immer noch aushalten und ausharren und beten und kämpfen und ringen und Menschen diese lebendige Hoffnung in Jesus weitergeben wollen, dass du sie ermutigst und stärkst. Aber gleichzeitig wünschen wir uns so sehr, Herr, dass auch diese Machthaber, die aus purem Kalkül irgendwas machen, Menschen werden dürfen, die sich auch vor dir beugen und erkennen müssen, dass es jemanden gibt, der viel, viel größer ist als alle Mächte dieser Welt. Und es bist du, der König aller Könige und Herr aller Herren. Erbarme dich. Und ich danke dir, dass du dich erbarmst über diese Gemeinde hier. Und dass du diese Gemeinde zu führen weißt, Jesus, über diese Tage, die noch so vor dieser Gemeinde liegen, auch mit diesem Zelt hier, dass dieses Zelt ein Platz des Friedens für viele werden darf, ein Platz des Lebens, ein Platz der Freude, ein Platz der Lust an Gott, ein Platz, an dem uns die Augen aufgehen für deine Gnade und Liebe und Freundlichkeit. Und all das, was uns sonst noch bewegt, möchten wir in dein Gebet legen, das du uns gelehrt hast, Herr Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich bitte wieder Platz zu nehmen.
Der Gottesdienst ist zu Ende. Der Glaube hoffentlich nicht, sondern er möge mit euch gehen und euch stärken in dieser Woche. Empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir Frieden. Amen.